Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Focus Future, der Podcast, der die Zukunft im Visier hat. Wir sind Rachel Manetsch, 46 Jahre alt.
Und Elisabeth Gehrig, 66 Jahre alt. Wir sind beide an der Schwelle zu einem neuen Lebensabschnitt und uns interessiert die Frage, wie nicht mehr ganz so junge Menschen ihre Zukunft gestalten. In unserem Podcast Focus Future sprechen wir ja über die Zukunft und die Gestaltung unserer Zukunft. Doch in dieser Episode geht es um Erinnerungen, um Vergangenes. Dazu dürfen wir Caroline Wirth begrüßen. Herzlich willkommen, Caroline.
Hello.
Caroline, du bist Videobiografin, also du erzählst mit deinen Filmen Lebensgeschichten. Du bewahrst Erinnerungen für die Zukunft. Wer sind denn deine Kunden oder wer kontaktiert dich für solche Projekte?
Also ja, es sind Familien in den meisten Fällen, und zwar Familien, die eine Lebensgeschichte haben oder die eine Geschichte festhalten möchten. Und es sind eigentlich immer die mittlere Generation, ich sage jetzt so die 45- bis 60-Jährigen, oder, die das Bedürfnis haben, Geschichten ihrer Eltern noch festzuhalten, weil sie wissen oder weil sie vielleicht auch langsam spüren und erfahren, dass die Eltern endlich sind und nicht ewig leben werden. Ja. Und vielleicht haben sie auch schon Kinder und wissen, dass wenn die Kinder sich dann mal für diese Lebensgeschichten interessieren, die Großeltern nicht mehr da sind. Es sind also Familien, die das Bedürfnis haben, Dinge festzuhalten, solange die Personen noch da sind, die sie erzählen können, diese Erinnerungen.
Also für die Zukunft festhalten, für sich, für die nächste Generation.
Ja, es sind private Aufträge für eine Familie, es kann aber auch für eine Institution oder ein Unternehmen sein. Und einfach der Kreis der Zuhörerinnen und Zuschauerinnen, der bestimmen sie selber. Okay. Also es ist nicht öffentlich, es kommt auch nicht am Fernsehen oder was auch immer.
Ja. Kannst du uns von einem Projekt erzählen? Kommt dir da gleich eines in den Sinn, um das ein bisschen konkreter zu machen?
Also ich erzähle dir das Aktuellste, das ich letzte Woche gedreht habe. Da ging es um ein Haus. Das war eigentlich die Hauptprotagonistin, das Haus dieser Familie. Und das ist ein schönes Haus mit einem wunderbaren Garten. Und die Kinder wollen dieses Haus wahrscheinlich nicht, im Sinne von, die leben sonst in der Schweiz. Und jetzt ging es darum, diese Geschichten von diesem Haus, diese Erinnerungen, diese Menschen, die das Haus zum Leben gebracht haben, diese Geschichten festzuhalten. Das haben wir gefilmt und Interviews gemacht, und das wird jetzt alles miteinander zu einer ganzen Collage verwoben, weil es auch noch viele alte Filme gibt. Das ist ja dann wirklich das Schönste, wenn noch alte Super 8 oder auch andere Filme zum Vorschein kommen, über die man dann reden kann und die man in diese Lebensgeschichten integrieren kann.
Also das Wichtige da ist auch diese alte Technologie quasi, also das, was da verloren scheint, das zu aktualisieren, damit es wieder angeschaut werden kann. Ich meine, wer kann noch V8? Schauen, oder?
Ja, ich finde, es ist wichtig, dass diese alten Bilder zugänglich sind. Mhm. Ob das Dias sind, Fotos oder eben am liebsten natürlich alte Filme. Ja. Es ist doch jammerschade, wenn diese Bilder auf dem Estrich liegen, nie mehr angeschaut werden, weil der Projektor vielleicht nicht mehr geht oder man Angst hat.
Genau.
Und dann digitalisiert man die und hat dann eben, wie du sagst, es ist eigentlich ein Stück aus der Vergangenheit, das man aber für die Zukunft rettet und festhält.
Ja. Heute können wir alles festhalten. Also ich glaube, jede Familie hat Tausende von Bildern von ihren Kindern, von den Ferien, einfach von allem. Ich kann es nur für mich reden. Von mir als Kind oder als Baby gibt es keine Fotos, weil meine Eltern hatten keinen Fotoapparat. Macht jetzt die heutige Flut oder anders gesagt diese vielleicht eher seltenen Bildern aus der Vergangenheit oder verlorenen oder nicht zugänglichen Bildern, macht sie das wie doppelt wertvoll? Oder wie erlebst du das?
Also sie haben natürlich schon einen besonderen Charme, die alten Bilder. Und damit, mit alt meine ich dann nur schon Bilder, ich finde so, nur schon 80er, 90er Jahre, oder das ist jetzt 20, 25, 30 Jahre her, die wirken ja schon wahnsinnig alt.
Ja, das ist so.
Und das sind wahnsinnig schöne Erinnerungen. Und natürlich, ich meine, Familien, die Bilder, dann ist es sogar 16 mm, aus den 30er, 40er, 50er Jahren, das ist großartig. Oder? Aber einfach auch, weil es aus dieser Zeit wenig Bildmaterial gibt. Ja. Und die große Flut an Bildern oder an bewegten Bildern kam dann in den 60er, 70er Jahren eben mit Super 8.
Ja, ja.
Das hat ja dann so das, eben das, nicht das Foto, sondern das bewegte Bild in die Familien gebracht. Und diese Bilder sind wahnsinnig reizvoll, weil sie antik wirken, aber eben sie sind auch reizvoll, weil sie keinen Ton haben. Also sie sind nur, es ist ja nur Bild, meistens, also ganz selten hat es Ton. Und dann ist es eben schön, wenn dann jemand die Tonspur gibt. Und das können eigentlich nur Menschen sein aus dem Heute, die sich erinnern. Ja, und eigentlich
die da waren
auf diesen Bildern und sagen können, hey, das ist bei deiner Großmutter, das ist bei deiner Tante oder das waren unsere Ferien in Sardinien oder was auch immer.
Ja. Vielleicht so ein ganz kurz ein Nebengleis, diese Flut. Und wenn man daran denkt, wie man das bewahren will für die Zukunft, diese Flut an Bildern, hast du da einen Tipp, wie man damit umgeht, dass das eben halt dann zugänglich ist für die nächste Generation? Was machen wir?
Ja, also wir tun uns schon keinen Gefallen mit dem iPhone oder mit dem Smartphone, oder? Weil man so viel macht und es dann eigentlich nie mehr anschaut nicht... Man kuratiert diese Bilder nicht, oder? Man macht 10 Bilder und löscht nicht 8, weil 8 sind eigentlich nicht gut, 2 würden eigentlich reichen. Ja. Und ich empfehle Familien schon, sämtliche Doubletten so von Event, also so von Ereignissen zu löschen, wenn sie die Möglichkeit haben, diese Doubletten zu löschen. Ein Album zu machen, sei das digital oder auch ein Fotoalbum machen zu lassen, das man dann in die Hände nehmen kann, weil ich das auch was Schönes finde. Und dann schon bei der, also ich staune schon, was Leute alles fotografieren und filmen. Wo man eigentlich schon beim Filmen weiß, das schaut man nie mehr, es hat auch keine Wirkung. Sonnenuntergänge, ein schönes Beispiel. Mhm. Hey, warum stehen die Leute nicht dort, riechen die Luft, schauen die Stimmung, schauen in die Ferne, nehmen die Situation wahr. Aber warum machen sie ein Foto? Das ist einfach ein Sonnenaufgang, das ist nichts auf einem Foto. Nichts, gar nichts, könnte man sich sparen. Dann wären wir schon viel wirtschaftlicher und ökonomischer unterwegs.
Es ist schon so, die alten Bilder, da sind die Menschen interessant.
Nur die Menschen.
Gott, da war ich noch dünn oder jetzt habe ich graue Haare. Und
wegen der Entwicklung.
Weil
wir entwickeln uns, aber ein Sonnenuntergang entwickelt sich nicht in meinen Augen, aber vielleicht widerspricht mir jetzt ein.
Vielleicht, aber
ein Gletscher ist was anderes. Wenn man Menschen vor dem Gletscher fotografiert, würde ich auch fotografieren.
Ja.
Einfach weil
der
Gletscher vielleicht nicht mehr da ist, ist ein paar Jahren. Aber Sonnenuntergänge, ehrlich.
Löschen. Okay.
Und nicht 20 Fotos von Sonnenuntergängen. Sie sind nie so schön wie Natura.
Also, ich gehe durch mein iPhone und ich lösche. Ich habe Sonnenuntergänge. Definitiv. Aber vielleicht zurück zu dieser Neugierde. Oder? Also das kenne ich selber auch, diese Neugierde, wenn wir jetzt von Familiengeschichten reden. Wie haben Eltern gelebt, wie haben deren Geschwister gelebt, wie haben meine Eltern gelebt, die sind in den 1910er Jahren waren die geboren. Das war eine völlig andere Welt und das fasziniert. Ist das ein Grund, warum man eben auch Lebensgeschichten oder auch die Geschichten von Firmen festhalten möchte? Oder was erlebst du da?
Also wenn man Menschen und ihre Geschichten filmt, ist es immer ein Zeitzeugnis. Und ich glaube, das ist schon etwas sehr, sehr Wertvolles. Und wenn man dann Erinnerungen abfragt, die früher, also die früher waren und die man selber nicht erlebt hat, dann hat es schon einfach eine große auch einen großen immateriellen Wert, weil man etwas erfährt und festhält, was man sonst nicht wissen könnte, oder? Und das finde ich schon, das ist schon für viele Leute eine Motivation, etwas herauszufinden, weil sie wissen, es ist vergänglich, diese Erinnerung und Erzählung ist vergänglich, wenn meine Eltern oder eben meine Tanten, wer auch immer, mal nicht mehr da ist, dann sind diese Geschichten einfach weg.
Ja.
Und ich glaube, das ist schon eine große Motivation für viele Leute, diese Geschichten festzuhalten, im Wissen darum, dass es eben sonst verloren geht, ja, wenn man nicht fragt.
Ja. Es ist ja auch unsere Herkunft, oder nicht? Das ist ja auch so, das ist ja doch auch wichtig. Also, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wie man immer sagt, oh, der ist genau wie der Vater oder der sieht genau wie die Mutter aus. Das ist Herkunft.
Es ist Herkunft und selber zu wissen, woher man kommt, triggert viele Leute, glaube ich. Also das höre ich immer wieder. Man will wissen, warum man so ist, wie man ist. Und da kommt man nicht drum herum, bei den Eltern mal zu schauen oder bei der Herkunft eben, wo kommt man her. Und diese Herkunft, die Herkunft der Eltern schließt dann meistens auch darauf, wo man selber herkommt und wie man ist. Und das ist, glaube ich, ein Interesse, das grundsätzlich das einfach sehr groß ist,
universell
ist, genau. Ja. Und durch alle Zeiten, durch alle Alter durchgeht und Zeiten.
Erlebst du denn auch, dass du es quasi ermöglichst, über die Vergangenheit überhaupt erst zu sprechen?
Deshalb schicken sie mich zu den Eltern, die mittlere Generation, weil sie vielleicht selber nicht fragen können, nicht fragen wollen. Das Ganze ist ja auch immer etwas schambehaftet, obwohl es sich eigentlich nichts zu schämen gibt. Aber es ist unangenehm, die Eltern zu fragen, wolltest du eigentlich nur zwei Kinder? Oder weißt du so solche Dinge?
So,
oder?
Ja,
und ich als neutrale, aber Person, die das Vertrauen hat, offenbar der Familie, ich kann alle Fragen stellen.
Ja.
Und die Eltern oder Großeltern, die geben mir anders Auskunft, als sie den Kindern Auskunft geben. Und ich kann dann auch manchmal Dinge fragen, die Situation, die sich nicht ergibt, oder auch die Eltern, die doch immer so immer die gleichen Geschichten erzählen wollen. Und man kann irgendwie, es ist unfreundlich, wenn man ihnen sagt, hey, ich will es nicht mehr hören, du hast es schon 20
Mal. Genau.
Und ich, wenn ich das weiß, dann kann ich sehr elegant, oder ohne dass sich die Eltern beleidigt fühlen, ihnen sagen, okay, ich weiß diese Geschichte, ich würde jetzt lieber, wir haben doch abgemacht, wir reden lieber über das oder jenes. Und mir geben sie dann Auskunft, weil ich ja eigentlich jemand Externes bin, der aber geschickt ist.
Ja. Also wirklich perfekt, um über die Vergangenheit zu reden. Das habe ich mir vorher gar nicht so überlegt.
Ja.
Aber worum müssen wir denn eigentlich alles wissen? Aber also ich erinnere mich...
Wenn du nicht willst, dann...
Ja, genau. Ich erinnere mich selber. Ich bin so ein Nachzügler, sagt man auf Schweizerdeutsch. Also, und ich habe immer gedacht, ja, wie war das denn? Und wie war das denn meine Geburt? Und meine Mutter hat mir dann gesagt, also ich erinnere mich eigentlich gar nicht recht. Und das hat mich... Ja, nicht beleidigt, aber ich war dann wie nichts Spezielles vielleicht sogar. Also einfach, woher kommt dieser Drang, das wissen zu wollen?
Das ist mir... Also es ist sehr individuell.
Okay.
Elisabeth, es stimmt alles mit dir, wenn du es wissen willst oder auch nicht.
Okay.
Ich glaube, es ist sehr individuell, aber das ist bei allem so, es gibt Leute, die möchten sich nicht mit der Vergangenheit konfrontieren, vielleicht auch aus Verletzungen, finde ich auch fair enough. Größtes Verständnis, aber die kommen ja dann eben auch nicht.
Ja.
Und es kommen ja zu mir eigentlich nur Leute, eben die mittlere Generation, die weiß, also die ein Interesse hat und auch aber von ihrem Umfeld weiß, meine Eltern, Großeltern oder wen ich da gerne interviewen möchte, die sind bereit, Geschichten zu erzählen. Also ich mache keine Therapie.
Oder nur indirekt.
Genau, ich bin auch keine Psychologin oder Therapeutin. Ich frage auch keine wunden Punkte ab, die man sonst besser auch familienintern zuerst besprechen sollte als in einem Film.
Klar, auch wenn der Film nicht öffentlich ist.
Nein,
trotzdem.
Aber das finde ich, der Film ist kein Vehikel, um therapeutische Sachen aufzuarbeiten.
Ja.
Das fühle ich mich nicht dazu berufen und kompetent.
Ja. Und was erleben dann Menschen, wenn sie dann den Film sehen? Die sehen dann alte Bilder, sehen vielleicht sogar Menschen, die nicht mehr unter uns sind. Wie ist das?
Es ist sehr emotional.
Okay.
Und ich, also es, Ja, es wird. Ich habe zum Beispiel einmal einen Film gedreht und die Frau, die ich interviewt habe, hat wahnsinnig viel geweint.
Ja.
Und die war einfach so berührt, dass sie mal gefragt wurde um ihre Meinung, um ihre Sicht der Dinge. Mhm. Und das war schon während dem Interview so. Und es war dann etwas schwierig, weil der Augenblick, wenn der Film eigentlich dann fertig ist und zum ersten Mal zur Aufführung kommt, der ist immer sehr schön emotional, aber irgendwo auch so eben sentimental, nostalgisch. Und das sind dann schöne Tränen oder so. Das ist ein schönes Gefühl, auch wenn es irgendwie so zum Teil einem doch die Vergänglichkeit klar ja. auch vor Augen ja. führt. Aber das sind eigentlich schöne Tränen. Aber es gibt schon manchmal Tränen, auch während der Produktion, die etwas unangenehm sind oder unangenehm. Einfach, ich möchte ja niemanden schikanieren klar. mit der Kamera. Oder
ja, ja,
und wenn jemand weint, dann ist man doch immer etwas versucht, sich zu fragen, ja, ist es der anderen Person vis-à-vis nicht wohl?
Mhm.
Aber es löst sehr viel aus. Interessant ist zum Beispiel auch, dass wenn ich mit den Leuten drehe, dann schließen wir irgendwann ab und ich bin wieder weg nach einem halben Tag oder nach einem Tag oder wann auch immer. Und dann passiert bei diesen Leuten noch ganz viel. Dann kommt ihnen noch während dem Tag und der Nacht und in 7 Tagen später kommt ihnen plötzlich noch was in den Sinn. Und ah, das hätte ich auch noch sagen wollen. Oder, also es löst sehr viel aus. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Lebensgeschichte löst doch sehr viel aus bei Menschen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Nun hast du, bevor du das machst, was du jetzt machst, hast du ja als Journalistin gearbeitet. Was hat dich dazu gebracht, das zu machen, also diese mhm. Lebensgeschichten zu filmen? Wie bist du dazu gekommen?
Ich weiß es selber nicht mehr genau. Es gab auch kein so einmaliges auslösendes Erlebnis. Aber ich hatte selber einen Vater, der sehr viel gefilmt hat und ich habe fast 100 so kleine Super 8 Filmspulen geerbt, in Anführungszeichen, und immer gedacht, damit müsste man doch was machen. Genau, da ist ja meine ganze Kindheit und Geschwister und meine Mutter drauf. Und mein Vater ist dann leider verstorben, ich konnte ihn nicht mehr fragen, aber ich hatte diese Filme. Und dann war das schon eine Motivation. Ich war sehr happy als Journalistin. Ich hatte eine gute Festanstellung und war sehr happy. Aber ich wollte selbstständig, unternehmerisch etwas auf die Beine stellen. Das war immer ein Wunsch von mir. Und dann hat es irgendwie vor 6 Jahren, ja, ich war irgendwie so, ich war 48. Ich wusste so, jetzt, wenn ich noch was machen will, dann mache ich es doch jetzt am besten. Ja. Und dann habe ich mich mit dieser Idee selbstständig gemacht.
Super. Und deine Firma heißt Retrospekt.
Spekt, genau. Genau. Der Blick etwas zurück, genau.
Ja, genau. Ja, klar. Genau, habe ich gar nicht überlegt. Hast du je Angst, bei deinen Geschichten, die du dann so filmst, erzählst, irgendwas zu öffnen? Weißt du, dass man da auf was kommt, worüber die Familie vielleicht gar nicht sprechen will? Ist dir das schon passiert?
Also ich frage in den Vorgesprächen immer, ob es Tabus gibt, Dinge, über die man nicht sprechen will, weil ich es sehr wichtig finde, dass man das auch weiß und eben nicht thematisiert,
ja.
eben weil ich keine Therapeutin bin. Und ich akzeptiere das sehr fest, wenn Leute über etwas nicht reden möchten, auch wenn die Kinder sehr interessiert wären. Aber das ist mir schon passiert, dass Kinder die Hoffnung hatten, dass ich etwas anspreche, das sie eben nicht ansprechen können, wollen, was auch immer. Oder sie spüren, dass die Eltern oder blocken und nichts sagen wollen. Und dort bin ich dann sehr strikt und sage, hey, ich spreche das nicht an, das ist nicht mein Job. Weil ich sonst plage. Das ist unangenehm für die Leute, wenn ich möchte die Leute nicht plagen.
Natürlich. Und wie gehst du denn damit um, dass du so tief in Familien reinsiehst? Eventuell.
Also es ist ein grosses Privileg. Ich mache das natürlich sehr gerne, also deshalb mache ich es, weil es mich wahnsinnig interessiert. Ich finde, es gibt doch nichts Spannenderes als Lebensgeschichten.
Ja.
Und Lebensgeschichten von ganz normalen Leuten.
Ja.
Nicht von Präsidenten, auch nicht von den wichtigsten und größten, sondern die unspektakulären, authentischen, echten Lebensgeschichten von Menschen, das ist doch, das macht unsere Gesellschaft und unsere Welt aus. Ja, und die finde ich interessant. Und da fühle ich mich privilegiert, dass ich das Vertrauen kriege, die irgendwie so etwas zu ergründen und ein Teil davon zu sein und das erzählen zu dürfen. Aber manchmal ist es mir auch etwas unangenehm, ja, weil ich fast zu viel weiß.
Ja.
Oder auch dann, ja, ich werde, es ist, aber das ist jetzt eine Außenperspektive, ich werde als Journalistin dann wie sehr, fast wie adoptiert, oder? Während der Produktion. Ich bin dann Teil der Familie und das ist wahnsinnig nett und schön, aber wenn der Film zu Ende ist, werde ich fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Und das ist kein Vorwurf, aber die Tatsache ist, der Film ist dann fertig und ja, unser Auftrag ist fertig.
Aber
ich war emotional total tief drin und ich weiß eben die ganze, und das ist dann etwas, ehrlich gesagt, emotional anstrengend für mich.
Ja.
Einfach weil ich mich wie lösen muss und es ist etwas frustrierend. Also ja, ich will nicht klagen, aber man ist so wichtig für die Familie und wird so adoptiert und integriert und dann ist es einfach zu Ende.
Und ist es fertig.
Und das ist manchmal etwas, finde ich, etwas nicht so zufriedenstellend. Und sie kommen auch nie mehr.
Kann ich mir gut vorstellen.
Ja, weil sie haben ja nur eine Familie, sie kommen nie wieder.
Ja, ja, klar. Obwohl du hast mir auch erzählt in der Vorbereitung, dass wenn jetzt zum Beispiel ein Mensch stirbt, dessen Lebensgeschichte
ich habe schon Kontakt mit den Familien, das schon.
Ja, aber dass die dich sogar informieren, immer, dass jetzt die Person gestorben ist.
Ja, ich werde immer, ich glaube, als eine der Ersten informiert. Ja, es ist interessant. Und ich schließe es darauf zurück, dass ich eben, also lustigerweise, sie rufen mich, also sie schicken eine SMS oder rufen mich sofort an und sagen eben, dass die Person gestorben ist und bedanken sich. Und dann sage ich immer, du musst nicht mir danken, du musst eben dir danken. Du hast mich beauftragt, aber weil du wirklich den Drang hattest, da noch etwas festzuhalten, habe ich diesen Film gemacht. Und es ist dein Verdienst, dass wir das gemacht haben. Und das finde ich wahnsinnig rührend, wenn mich die Leute immer informieren. Ich erfahre das immer sofort, weil ich wirklich glaube, dass sie dann Freude haben, dass sie etwas noch festgehalten haben, das jetzt eben nicht mehr möglich wäre.
Mhm. Denkst du, dass diese Menschen vielleicht sogar, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, vorsichtiger oder bewusster mit ihrer eigenen Lebensgeschichte umgehen? Oder ist das einfach halt doch einfach der Blick zurück und...
Also die Leute, ich glaube, die mittlere Generation hat eben die haben offenbar verstanden, das ist ja auch nicht bei allen so, dass ihre Eltern endlich sind. Und es gibt Leute, die setzen sich nicht mit der Endlichkeit auseinander, auch nicht mit dem Tod. Und die haben das Gefühl, meine Eltern sind immer da.
Ja.
Deshalb, meine Kundinnen und Kunden sind wahnsinnig überlegt und eben sind so schlau, dass sie wissen, hey, wenn ich was wissen will, ich muss es jetzt in Erfahrung bringen, weil das Leben ist endlich.
Ja, ja.
Deshalb ist das
Also sind solche Lebensgeschichten doch wichtig für uns? Also jetzt mal, egal wie aufregend, spannend oder was auch immer, oder halt ganz normal, das ist, diese Geschichten sind wichtig.
Es ist ein Zeitdokument. Und ich muss schon sagen, das Medium Film oder einfach Bewegtbild ist halt schon noch mal was anderes als ein Buch und ein Text, der auch wunderbar beschreiben kann. Aber ein bewegtes Bild kann eben die Geschichten erzählen, ohne dass viel dazu erzählt wird.
Ja.
Es spricht für sich
und
es ist wahnsinnig aussagekräftig. Und wenn man das, wenn man so Menschen noch porträtieren kann, ist mit dem bewegten Bild ist das einfach eine wahnsinnig starke, schöne Erinnerung, die zusätzlich zu Text, zu Fotos, zu was auch immer, aber noch einmal eine andere Dimension gibt.
Ja.
Und ich glaube, das fährt schon ein.
Ja. Jetzt sind natürlich alle, ich auch, neugierig, gibt es denn irgendwelche Arbeiten von dir, die man auch ansehen kann, die öffentlich sind, nicht um nicht so voyeuristisch reinzuschauen, aber das macht irgendwie lustig, mal so ein Dokument, ein Filmdokument zu sehen. Ist das möglich?
Also ich frage Familien, ob ich eine Minute aus ihrem Werk nehmen darf.
Ja.
Und manchmal gewähren mir das die Familien und dann ist es auf der Homepage.
Okay.
Und das ist dann eine Minute, die so etwas den Stil, glaube ich, wiedergibt? Oder ist es nur ein Porträt im Jetzt? Oder eben ist es ein Jetzt und dank alten Filmen und alten Fotos noch so ein Rückblick, auch audiovisueller Art? Das kann man sehen. Aber es ist natürlich nie der stärkste Augenblick eines Films. Ja. Der gehört nur der Familie.
Aber es gibt einen Einblick genau. Auf retrospekt.ch.
Genau. Retrospekt.ch, genau mit K, Retrospekt.
Okay.
Und ich mache natürlich auch öffentliche Filme. Dann ist es eben nicht eine Familie, sondern auch zum Beispiel ein Brauchtum. Ich habe in Thun etwas gemacht, in meiner Heimatstadt, mit alten Filmen und alten Erinnerungen, wo es um das Brauchtum geht, um das Thuner Brauchtum und um die Volkstradition. Und das sind dann eigentlich auch ähnliche Filme mit Erinnerungen und alten Filmen, aber es ist öffentlich, weil es ein öffentliches Event ist.
Also, ganz herzlichen Dank. Du hast mich richtig lustig gemacht, in meinen Fotos rumzuschauen, was es da gibt. Alle, wie hast du gesagt?
Dubletten, löschen
genau.
Wegschmeißen.
Sonnenuntergänge weg, Menschen.
Genau, Menschen.
Mach ich.
Ich danke dir, Elisabeth.
Ja, vielen Dank.